Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Heute ist Freitag. Freitag, der 29. April 2022. Und es ist heute der dritte Tag in Folge, an dem ich die große Chance habe, über mein Heimatbundesland Baden-Württemberg zu reden. Vorgestern habe ich übers 70-jährige Jubiläum geredet. Gestern habe ich darüber geredet, dass ich selber 70 geworden bin. Ich habe darüber geredet, dass ich mich fühle, als sei ich 70, weil ich in Baden-Baden war. Und heute habe ich so verzweifelt nach einem Grund gesucht, wieder über Baden-Württemberg zu reden, aber es ist mir verdammt nochmal keiner angefallen. Ich bin nicht 70, ich bin nicht in Baden-Württemberg und die Probleme, die wir haben, sind auch andere. Denn dieser 29. April, das Ende dieser Woche, markiert das Ende einer unglaublich turbulenten Woche, in der Olaf Schlumpfi Scholz und seine angekündigte Zeitenwende endlich Inhalt bekommen haben. Ja, Scholz hat Inhalt bekommen. Er hat es selber noch gar nicht gerafft. Er ist völlig schockiert. Was? Inhalt? Wie schreibt man das? I-N-H-A-L-T? Ah, okay. Er hat es einmal aufgeschrieben und gedacht, das Wort vergesse ich schnell wieder. Denn gestern, am Donnerstag, hat sich das Bundeskabinett auf schwere Waffen für die Ukraine verständigt. Aber bitte langsam, langsam, liebe Freundinnen und Freunde, lasst uns zurückschauen, gemeinsam. An den Anfang dieses historischen Tags und an den Anfang dieser historischen Woche. Am Montag hatte sich das Bundeskabinett darauf geeinigt, nun doch auch schwere Waffen an die Ukraine zu liefern. Am Dienstag hat die Verteidigungsministerin Christine Lambrecht von der SPD das öffentlich gemacht. Prompt gab es am Mittwoch eine Einigung der Ampelkoalitionsparteien mit der Union auf einen entsprechenden gemeinsamen Antrag im Bundestag. Damit wiederum hatte die Verteidigungsministerin nichts zu tun. Das haben die einfach so gemacht. Soweit halten wir das fest. Dieser Antrag, also der gemeinsame Antrag der Ampel mit der Union, wurde dann gestern, also am Donnerstag, diskutiert. Nur, und jetzt kommt die Hammerpointe, ohne den Mann, um den es geht. Ohne Olaf Scholz. Der war nicht da. Nee, der war ja in Japan. Genau. Verdammt nochmal, dieser irre Termindruck als Kanzler. Du kommst nicht mehr hinterher. Da hast du so eine wichtige Abstimmung. Und blöderweise, irgendjemand hat es falsch in den Terminkalender eingetragen. Bist du halt in Japan. Weil jedes Wort zu diesem Thema wäre ja ein Wort, das dich festlegen könnte. Und das willst du unbedingt vermeiden als Kanzler. Da fährst du lieber nach Japan, bevor du zu Hause bist und am Ende noch einen Satz sagst, der in Erinnerung bleiben könnte. Obwohl, das wird bei Olaf Scholz so schnell nicht passieren. Gut, bei anderen hat es Olaf Scholz selbst anders gehandhabt. Denken wir nur dran, es war unser Olaf, der Annalena Baerbock zurückholte von einem NATO-Treffen in Brüssel, um sie über die Impfpflicht abstimmen zu lassen. Ja, das kann nicht sein, Annalena, dass du da woanders bist. Da musst du schon zu Hause sein. Die Impfpflicht, dieses hochwichtige Thema, über das ja auch abgestimmt wurde und das natürlich auch direkt danach zum Gesetz wurde. Deswegen wurde sie ja zurückgeholt. Klar, man würde ja die Außenministerin nicht einfach so von einem NATO-Treffen zurückholen, wenn es nicht um alles ginge. Und deswegen ist ja auch die Impfpflicht heute vergessen. So vergessen, wie Olaf Scholz ganz schnell sein wird, wenn er nicht mehr Kanzler ist. Auf jeden Fall hat sich Olaf Scholz selbst nicht aus Japan zurückgeholt. Nee, warum sollte er auch? Also, warum? Hätte ihn ja jemand anders zurückholen müssen. Ich meine, Annalena Baerbock hat sich ja bei der Impfpflichtdiskussion auch nicht selber zurückgeholt. Da muss ja auch Scholz da sein. Und da über Scholz aber kein Scholz mehr ist, was ja auch gar nicht geht, weil arroganter als Scholz kann gar keiner sein, kann ja auch keiner Scholz zurückholen, weil das hätte er schon selber machen müssen. Aber ja, und hier schließt sich der Kreis. Gut, und so hatte also ein anderer seine ganz große Stunde, nämlich mal wieder unser Freund Fritz, der Unvermeidbare. Der hatte seine wirklich große Stunde.
Der Bundeskanzler hat über Wochen die Diskussion über die Frage, ob der Ukraine denn nun Waffen geliefert werden sollten oder nicht, hingehalten, offen gelassen, ausweichend beantwortet.
Man hört, so richtig kuscheln mit der Regierung wollte CDU-Chef Friedrich Merz in der Debatte um schwere Waffen für die Ukraine nicht, obwohl es doch ein gemeinsamer Antrag war. Aber gut, der gemeinsame Antrag, der ist spätestens dann vergessen, wenn man am Rednerpult steht und die Mikrofone auf sind. Deswegen kein Kuscheln. Nein, hier Merz Teil 2.
Wenn die Bundesregierung in den letzten Tagen und Wochen zu diesen Fragen eine klare und einvernehmliche Haltung eingenommen hätte und wenn der Bundeskanzler dies hier klar und unmissverständlich gesagt hätte, dann wäre weder der Antrag notwendig gewesen, noch diese ganze Debatte heute Morgen.
Ja, und wenn schon nicht kuscheln, dann will auch die SPD nicht kuscheln. Nein, SPD-Chef Lars Klingbeil, fällt mir immer noch schwer, SPD-Chef Lars Klingbeil, für mich ist Lars Klingbeil immer noch Generalsekretär, Juso oder sonst was. Aber nein, jetzt ist Lars einer von den Großen, nicht nur physisch und kann deswegen entsprechend beeindruckend staatstragend auftreten. Bitteschön.
Lieber Herr Merz, diejenigen, die am Antrag mitgeschrieben haben, die haben nach dem Prinzip gehandelt, erst das Land, dann die Partei. Und ich hätte mir gewünscht, dass diejenigen, die ihre Rede geschrieben haben, auch nach diesem Grundsatz die Rede aufgeschrieben haben.
Ja, das sind große Worte. Hier geht noch das Land vor der Partei und manchmal geht auch die Partei vor dem Land.
Das kennt die SPD von dem hier. Ihr habt den Vladi immer noch lieb.
Da geht die Partei immer vor dem Land und die Partei geht auch vor dem Land, weil sie sich mit dem nicht beschäftigen will, sondern hofft,
es reicht, wenn man einfach verschweigt, dass er in der SPD ist.
Ja, daher kennt man das in der Lars Klingbeil-Partei. Also geeinigt haben sie sich dann am Ende doch im Bundestag. Es gab eine große Mehrheit aus Ampel und Union, obwohl Friedrich Merz alles getan hat, um das zu verhindern, für den gemeinsamen Antrag, der Bundesregierung jetzt die Lieferung schwerer Waffen empfiehlt. Ich hoffe, ihr könnt mir in diesen komplexen Zusammenhängen helfen am frühen Morgen, aber natürlich könnt ihr das. Ihr seid ja Radio 1 Hörer und deswegen könnt ihr das. Andere Hörer können das nicht, ihr schon. Soweit also die Woche bis gestern. Puh, das war anstrengend, ich bin völlig durchgeschwitzt, du. Mach doch nicht so einen Morgen-Podcast, um mich hier mit so einem Zeug zu beschäftigen. Ich habe gehofft, wir können hier über Boris Becker reden und so und Steuerhinterziehung, da hätte ich viele Witze dazu. Aber jetzt muss ich hier mit so einem Zeug, verdammt nochmal, das kommt davon, wenn man so einen News-Podcast übernimmt. Prompt will also heute das Volk, jetzt wieder das Volk, das sind wir alle. Achtung Volk, aufwachen, ihr seid gemeint. Dieses Volk will nicht mehr so richtig. Sagt jedenfalls der aktuelle ARD-Deutschland-Trend. Und ich sage mal als ARD-Mitarbeiter, der ARD-Deutschland-Trend, das ist nicht nur ein Trend, der sagt euch die Wahrheit über euch selbst. Der sagt euch, was ihr noch nicht über euch wusstet. Here we go.
So klar wie im Bundestag sieht die Stimmung in der Bevölkerung nicht aus. Da ist die Stimmung nämlich derzeit exakt geteilt, zeigt der ARD-Deutschland-Trend. 45% sagen, Deutschland soll der Ukraine schwere Waffen, also Panzer etwa, liefern. Aber ebenfalls 45% sind dagegen. Vor 2 Wochen, da sah alles noch etwas anders aus. Da gab es insgesamt eine klare Mehrheit der Deutschen dafür, dass die Ukraine schwere Waffen bekommen soll, um sich gegen den russischen Angriff zu wehren.
Das bedeutet, wäre Olaf Scholz sowas wie ein Frachter, wäre er schon längst gesunken. Ja, der Deutschlandtrend, das ist die monatliche Meinungsumfrage der ARD und die hat sich dieses Mal auch der Bundesregierung angenommen.
Die Arbeit der Bundesregierung, die Politik in Zeiten des Kriegs wird insgesamt kritisch gesehen. Die Grünen kommen von den Koalitionsparteien da noch am besten weg, auch ihr Spitzenpersonal, also Wirtschaftsminister Habeck, Außenministerin Baerbock, die stehen im ARD-Deutschlandtrend persönlich gut da. Anders der Bundeskanzler Olaf Scholz, ein Einbruch bei den Zufriedenheitswerten und wenn konkret nach seiner politischen Arbeit gefragt wird, dann sagen zwar 2/3, ja, Olaf Scholz handelt umsichtig, aber nur 1/3 findet seinen Kurs überzeugend.
Also muss ich einfach auch mal sagen, an der Stelle ganz selbstkritisch, auch als Mitglied des Volks, muss ich an der Stelle sagen, dieses verdammte Volk, also ich mache auch wirklich, was ich will, ne? Also es ist unerträglich. Also das Volk macht, was es will. Also ich, denn ich bin ja hier repräsentativ für das Volk, sonst dürfte ich ja niemals einen Morgen-Podcast machen. Dieses Volk, es ändert seine Meinung also wirklich ganz ohne, dass der Kanzler das zugelassen hätte. Macht das Volk, was es will. Was ist das für ein Volk? Verdammt nochmal. Mir tut Olaf Scholz so leid, dass er dieses Volk hat. Olaf Scholz, der Abwesende jedenfalls, sah gestern bei der Bundestagsdebatte seine Ukraine-Politik bestätigt. Aus Japan hat er gesagt, ich habe nicht mitbekommen, was genau passiert ist, aber ich glaube, meine Politik ist bestätigt worden. Denn Olaf Scholz' Politik wird immer bestätigt, einfach weil keiner weiß, was Olaf Scholz' Politik eigentlich ist. Deswegen, egal was man tut, man bestätigt immer Olaf Scholz. Und ich würde mal sagen, das ist doch mal eine wirklich sehr, sehr gute Analyse der Situation, oder? Und damit gucken wir endlich nach vorn.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Wir halten fest, der oft nicht sichtbare Kanzler war gestern nicht im Bundestag und heute ist der für viele ja unsichtbare Regierungschef nicht auf dem Bundespresseball. Verdammt nochmal aber auch. Aber der findet trotzdem statt. Übrigens, am heutigen Welttag des Tanzes, da haben sich die Organisatoren doch was Geiles dabei gedacht, oder? Da muss man aber ein bisschen Party muss auch sein, oder? In diesem Sinne sage ich, wenn ich bitten darf...
Boris Becker gewinnt als jüngster Spieler aller Zeiten und als erster Deutscher die begehrteste Trophäe im Tennis überhaupt.
Ja, das war Sportgeschichte. Spiel, Satz und Sieg. Boris Becker gewinnt 1985 als 17-jähriger Wimbledon. 37 Jahre später heißt es für ihn jetzt ausgerechnet in der Stadt, in der er mal Wimbledon gewonnen hat, nämlich in London.
Three-time Wimbledon-Champion Boris Becker has been found guilty.
Ja, schuldig wurde Becker in einem Prozess um Insolvenzverschleppung schon vor 3 Wochen gesprochen. In 4 der 24 Anklagepunkte. Heute nun wird eine Richterin in London das Strafmaß verkünden. Boris Becker droht irgendwas zwischen Geldstrafe und bis zu 7 Jahre Gefängnis. Ich glaube, dann gehe ich in die Botschaft von Ecuador. Da war schon ein anderer großer Tennisspieler, bisschen Tennisblower, ja, mit Blasen kenne ich mich aus. Oh, stopp, das Niveau wollen wir hier nicht erreichen. Auf jeden Fall, ich glaube, hier gilt definitiv Game Over. Und Game Over ist auch das Stichwort für Mega-Überleitung, das hier.
Die Zahl des Morgens.
Ist heute die 140, denn exakt 140 Tage sind seit dem 10. Dezember vergangen. Dem Tag, an dem der Kanzler, schon ist er wieder da. Jetzt habe ich gedacht, ich komme einmal ohne Kanzler aus. Schon, der verfolgt mich, was ist denn das? Auf jeden Fall, jenem Tag, an dem der Kanzler den neuen Corona-Expertenrat der Bundesregierung einberufen hat. Das war am 10. Dezember. Und jetzt hat ausgerechnet Christian Drosten, der deutsche Oberguru der Virologie, der uns seit Beginn der Pandemie im Grunde erklärt hat, was wir tun sollen, was wir lassen sollen und überhaupt, was das alles ist mit dieser Pandemie und woher das Virus kommt und was das alles soll. Der hat uns gesagt, was nicht geht und deswegen geht er jetzt. Also er hat selbst gesagt, was nicht geht, deswegen muss er gehen. Das ist die paradoxe Welt der Gegenwart. Christian Drosten zieht sich aus dem Expertenrat zurück, weil er, Zitat, zu der Überzeugung gelangt sei, dass Ausstattung und Zusammensetzung nicht ausreichen, um eine wissenschaftlich hochwertige Evaluierung gewährleisten zu können. Oh, Ohrfeige für Olaf Scholz. Gut, dass er die in Japan nicht zu spüren bekommt. Das ist hart, vor allem für den Obi-Wan Kenobi unter den Corona-Gurus, den Bundesgesundheits-, also ihn hier, der hier, jetzt kommt da im O-Ton, Achtung.
Wenn jemand wie Herr Drosten diese Arbeit nicht mehr macht, ist das ein großer Verlust, weil niemand hätte das besser gekonnt als Drosten selbst. Und ihn zu ersetzen, das wird nicht leicht sein.
Niemand also hätte also das besser gemacht als also Drosten also selbst. Also allein wegen solcher Sätze, hier endet die Parodie. Also allein wegen solcher Sätze und für meine Zunft muss Karl Lauterbach auf gar keinen Fall den Drosten machen und hinwerfen. Er muss im Gegenteil noch sehr lange, irgendwas muss er bleiben, wovon ich auch nicht weiß, was es ist. Also ich danke Ihnen.
Wach und wichtig. Das Interview.
So, liebe Freundinnen und Freunde, letzte Wach- und Wichtig-Ausgabe dieser Woche heute. Ich bin so traurig, was soll ich bloß am Wochenende wieder machen? Das Wochenende steht vor der Tür und ich glaube, es wird ein besonderes und ich glaube, ich habe auch eine große Aufgabe, denn am Sonntag ist der 1. Mai und da zünde ich immer persönlich den Boxhagener Platz an seit Jahren. Ja, ich bin das, am Tag der Arbeit und das heißt aus guter alter Tradition für die, die nicht ganz so radikal sind wie ich, Arbeiterinnen und Arbeiter, Angestellte und Dienstleistende aus allen möglichen Bereichen gehen auf die Straße, um für mehr Gerechtigkeit und Wertschätzung zu demonstrieren. In den vergangenen Jahren gab es da auch wegen Corona etwas weniger Zulauf, aber wann, wenn nicht Jetzt gilt es aus Arbeitnehmersicht, ein Zeichen zu setzen. Da ist die enorme Inflation auf der einen Seite, der Wert des Geldes geht rapide bergab und auf der anderen Seite steigen die Preise für Energie und Lebensmittel. Ja, sie explodieren sogar. Und dann ist da auch noch ein Krieg. Und das heißt, die Aussichten sind nicht rosig. Viel zu tun also für jene, die die Rechte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vehement vertreten, die Gewerkschaften. Ganz oben steht der Deutsche Gewerkschaftsbund DGB und dessen Chef heißt Rainer Hoffmann. Und mit dem sprechen wir jetzt. Guten Morgen, Herr Hoffmann.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Herr Hoffmann, ein 1. Mai in Zeiten von Krisen und Krieg. Was bedeutet das für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer?
Dass wir ein klares Zeichen setzen werden für den Frieden, für soziale Gerechtigkeit und dass wir natürlich Putin auffordern, diesen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine sofort zu beenden.
Die aktuelle Regierung wird von der SPD geführt. Die steht den Gewerkschaften traditionell ja sehr nah und hat jetzt aber gerade mal mit ihren Koalitionsparteien 100 Milliarden für die Bundeswehr rausgeballert. Das Geld fehlt natürlich anderswo. Tut Ihnen das weh?
Das tut uns weh, zumal wir sicherstellen müssen, dass die Ausgaben für innere Sicherheit, für die äußere Sicherheit, die Aufrüstung nicht zu Lasten der Sozialausgaben geht, dass die Folgen dieses schrecklichen Krieges, dass die Lasten, die damit verbunden sind, nicht einseitig auf dem Rücken der Arbeitnehmer abgelagert werden. Dafür werden wir ein klares Zeichen setzen. Wir brauchen mehr soziale Gerechtigkeit in diesem Land. Auch das ist immer ein Beitrag zur Friedenssicherung.
Sie fordern angesichts der derzeitigen Krisen, den Menschen mehr Sicherheit zu geben, heißt letztlich Jobgarantien. Und wegen der Inflation wollen sie mehr Lohn. Können Sie verstehen, dass da mancher den Kopf schüttelt und sagt, echt jetzt, euer Ernst? Ich meine, wir haben eine Krise, alle müssen zurückstecken und ihr fordert und fordert und wollt immer mehr, mehr, mehr?
Ich glaube, es ist ein falsches Verständnis, dass wir immer mehr, mehr, mehr wollen. Wir wollen mehr Gerechtigkeit und wir erleben doch gerade, dass trotz dieser fatalen Folge des Krieges viele Unternehmen Extragewinne machen. Wir haben in den letzten Wochen Hauptversammlungen von großen Unternehmen gehabt. Da wurden Dividenden in Milliardenhöhe ausgeschüttet. Und jetzt sollen die Beschäftigten, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer leer ausgehen. Das kann doch wohl keiner wirklich wollen.
Die Ampelkoalition hat am Mittwoch im Bundestag ein milliardenschweres Entlastungspaket für Bürgerinnen und Bürger auf den Weg gebracht. Es profitieren Bahn- und Autofahrer und fast alle Erwerbstätigen. Die Kraftstoffsteuer wird gesenkt, damit Benzin wieder billiger wird. Das 9-Euro-Monatsticket für den ÖPNV kommt für 3 Monate. Es gibt 300 Euro Energiepreispauschale. Das klingt doch alles sehr gut, oder?
Das ist ein wichtiger Schritt gewesen und der DGB und seine Gewerkschaften haben dieses Entlastungspaket auch ausdrücklich begrüßt. Wir haben aber auch gesehen, dass bestimmte Bevölkerungsgruppen, insbesondere ältere Rentner, davon ausgeschlossen sind. Auch hier brauchen wir Entlastung. Wir haben auch kritisch angemerkt, dass die Anhebung der Kilometerpauschale möglicherweise das falsche Mittel ist, dass wir eine Mobilitätspauschale brauchen. Das hat insbesondere zur Folge, dass die unteren Einkommen dann stärker entlastet werden. Auch das ist ein Beitrag für mehr soziale Gerechtigkeit. Aber natürlich begrüßen wir auch solche Maßnahmen wie, dass das ÖPNV-Ticket für 3 Monate für 9 Euro angeboten wird. Das ist auch ein Zeichen im Hinblick auf die Energie- und die Verkehrswende, dass wir stärker weg müssen vom Individualverkehr hin in Richtung öffentlicher Personenbeförderung. Das ist ein vernünftiges Signal.
Bleiben wir kurz beim Sprit. Da hat sich schon schnell nach Kriegsbeginn rausgestellt, dass die Konzerne den Kraftstoff wesentlich billiger anbieten könnten, aber eben jetzt satte Gewinne einfahren. Mit der Begründung, ist ja Krieg jetzt. Trifft das aus Ihrer Sicht auch auf andere Unternehmen zu?
Das trifft auch auf andere Unternehmen zu, die nicht nur Kriegsgewinner sind, sondern in den letzten Monaten gute Geschäfte gemacht haben. Und wenn Unternehmen gute Geschäfte machen, dann gehört es sich, dass auch die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an diesen Gewinnen beteiligt werden. Deshalb werden wir in den anstehenden Tarifrunden alles unternehmen, um Realeinkommenssicherung sicherzustellen. Das wird anspruchsvoll. Da helfen auch die Entlastungspakete, die einen Teil der Preissteigerungen auffangen, aber eben nur einen Teil. Und deshalb sage ich auch in Richtung Arbeitgeber ganz klar, wer jetzt mit Parolen kommt wie Gürtel enger schnallen, da machen Gewerkschaften nicht mit. Wir sind dafür da, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihren gerechten Anteil auch an den Gewinnen der Arbeitgeber der Unternehmen erhalten.
Wenn dieser Krieg noch länger dauert, worauf müssen sich Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer Ihrer Meinung nach einstellen?
Wir müssen uns schon darauf einstellen, dass wir jenseits des Krieges vor enormen Herausforderungen stehen. Die Pandemie ist noch nicht wirklich überwunden. Wir brauchen, das zeigt sich gerade aufgrund des schrecklichen Krieges, ein stärkeres Zusammengehen innerhalb der Europäischen Union. Da sind die ersten Reaktionen beispielsweise im Hinblick auf die Millionen Flüchtlinge, die jetzt nach Europa, die nach Deutschland kommen, dass sie aufgenommen werden, dass sie Zugang zum Arbeitsmarkt bekommen. Wir haben einen Fachkräftemangel in diesem Land. Wir können Menschen in den Arbeitsmarkt integrieren, aber ich sage auch ganz klar und deutlich, das geht nicht zu Billiglöhnen. Hier müssen Menschen, die aus großer Not zu uns kommen, eine faire Chance gegeben werden. Sie dürfen nicht ausgebeutet werden. Wir erleben beispielsweise am Hauptbahnhof in Berlin, wo wirklich Menschenfänger unterwegs sind, wo insbesondere Frauen betroffen sind, dass sie in miesen Beschäftigungsverhältnissen gesteckt werden. Das geht hin bis zur Zwangsprostitution. Das ist alles widerlich und da müssen wir ganz klar uns gegen wehren. Da ist die Politik gefordert.
Wie viel Solidarität müssen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer derzeit mit Blick auf die Ukraine aufbringen? Also akzeptieren, dass es uns auch ohne weitere Lohnerhöhung so gut geht, dass wir zurückstehen, um anderen, bei denen es im Wortsinn ums nackte Überleben geht, zu helfen?
Es ist nicht so, dass die Lasten auf dem Rücken der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer abgelagert werden können. Das habe ich ganz deutlich gesagt. Und hier sind insbesondere Reiche und Superreiche in der Pflicht, sich stärker an der Finanzierung des Gemeinwesens zu beteiligen. Sie sind doch diejenigen, die auch davon profitieren, dass wir eine gute Infrastruktur haben, dass wir gute Bildung haben, dass Menschen gut ausgebildet werden, um dann auch einen guten Job zu machen. Das alles muss finanziert werden. Das ist nicht erst seit dem Ausbruch des Krieges der Fall, dass die Gewerkschaften sagen, wir brauchen für die riesigen Investitionen, die in den nächsten Jahren getätigt werden müssen, brauchen wir mehr Gerechtigkeit im Steuersystem. Es ist doch absurd, dass Kapitaleinkünfte nur mit 25% besteuert werden, während Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 30-35% und mehr an Lohnsteuer bezahlen müssen. Es ist nicht fair, dass die Vermögenssteuer ausgesetzt wurde und es ist auch nicht fair, dass Erben, die leistungsloses Einkommen erzielen, steuerlich davonkommen. Wir brauchen eine Erbschaftssteuer, die verfassungsgerecht ist. Das sind alles steuerpolitische Vorschläge, die wir schon seit Jahren machen und die müssen umgesetzt werden, wenn wir die Zukunftsinvestitionen stemmen wollen und gleichzeitig mehr Gerechtigkeit in unserem Land garantieren.
Herr Hoffmann, welches Signal sollte Ihrer Meinung nach am Sonntag von diesem 1. Mai 2022 in Zeiten von Krisen und Krieg ausgehen?
Dass wir solidarisch, gemeinsam diese Herausforderungen schultern müssen, dass wir in Europa enger zusammenstehen. Deutschland ist darauf angewiesen, dass wir eine starke, eine solidarische, eine soziale Europäische Union haben. Da ist auch seitens der Europäischen Kommission vieles auf den Weg gebracht worden, was ich ausdrücklich begrüße, beispielsweise einen europäischen Mindestlohn, dass wir Investitionen in die Zukunft tätigen, dass nicht nur in Deutschland investiert wird, sondern dass wir ein ambitioniertes europäisches Zukunftsinvestitionsprogramm brauchen. Und an die Politik sage ich ganz klar, in diesen Zeiten macht es überhaupt gar keinen Sinn, sklavisch an der sogenannten Schuldenbremse festzuhalten. Das ist eine regelrechte Investitionsbremse. Wenn wir heute nicht investieren, sind das die Lasten der Zukunft für die jungen Menschen. Und das ist schlicht und ergreifend nicht akzeptabel. Deshalb sagen wir, da müssen wir anpacken und zwar solidarisch, gemeinsam. Wir als Gewerkschaften mit den Beschäftigten sind bereit, dass die Gestaltung der Zukunft nur mit und nicht gegen die Beschäftigten geht. Das heißt nochmals, mehr Mitbestimmung, ordentliche Tarifverträge, das muss angepackt werden. Dafür stehen Gewerkschaften, dafür kämpfen wir auch am 1. Mai.
Der 1. Mai in Zeiten des Krieges und der Krisen. Dazu der Chef des Deutschen Gewerkschaftsbunds DGB, Rainer Hoffmann. Vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und einen angenehmen Tag.
Ich danke Ihnen. Tschüss.
Und der DGB-Chef ist am 1. Mai übrigens auf der Kundgebung in Berlin. Der Kanzler lässt sich zum 1. Mai auch mal wiedersehen, nämlich bei der DGB-Kundgebung in Japan, Düsseldorf. Ausnahmsweise kommt er mal wieder nach Deutschland. Aber es ist ja auch keine Bundestagsabstimmung über schwere Waffen für die Ukraine an dem Tag. Da kann man sich schon mal beim DGB zeigen, auch wenn man mit dem seit Jahren nichts mehr zu tun haben will. Eigentlich, ja. Und in NRW wird Mitte Mai ein neuer Landtag gewählt. Ein Schelm, der Böses dabei denkt, warum der Scholz hier ausgerechnet nach Düsseldorf geht. Wenn ihr euch vorstellen könnt, warum er gerade dahin geht, dann schickt die Antwort auf einer Postkarte in einem frankierten Rückumschlag an Antenne Brandenburg, Potsdam. Wir freuen uns auf viele falsche Nachrichten. So, und apropos Denken. Hier noch ein Gedanke zum heutigen Welttanztag. Ich sage, kommt gut durchs Wochenende. Wir hören uns am Montag wieder. Und ich ziehe mir jetzt die Tanzschuhe an und dann gehe ich wild tanzen auf dem Bundespresseball. Und ich wette, ich tanze einen Wiener Walzer im Gedanken an Wladimir Putin mit Gerhard Schröder. Ich danke euch. Halleluja und bis Montag.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Samuel Beckett, Schriftsteller. Tanze zuerst, denke später nach. Das ist die natürliche Ordnung.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.